Hallo, schön, dass du da bist, hier bei deinem Kinderwunsch-Podcast Ein bisschen schwanger. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast und bei mir geht es heute um die Schwangerschaftswochen 12 bis 38, also sozusagen die restliche Schwangerschaft, die ich so hatte. Und es ist so gewesen, nach dem Trisemester-Screening, was ich ja beim letzten Mal ein bisschen erzählt habe, wie das abgelaufen ist, war für mich endlich so der Punkt gekommen, so ja, jetzt sind wir wirklich endlich richtig normal schwanger, so normal das dann sein kann. Natürlich fühlt man sich trotzdem nicht, oder man ist, glaube ich, man geht damit schon anders um, als wenn man einfach so schwanger geworden ist. Natürlich ist man trotzdem deutlich vorsichtiger und deutlich besorgter, als das wahrscheinlich bei so einer ganz normalen Schwangerschaft der Fall ist. Und trotzdem war das so ein Punkt, wo ich endlich so das Gefühl gehabt hat, so jetzt komme ich in den normalen Bereich, wo nicht mehr alles so total angstbesetzt ist und man macht sich andere Sorgen, aber man macht sich eben nicht mehr so diese Sorgen, so ich könnte dieses Kind jetzt sofort wieder verlieren. Das ist irgendwie ab dem Punkt für mich so ein bisschen abgeschlossen gewesen. Und dann kommt natürlich der Blick nach vorne und dann kommen so die nächsten Sachen. Und es gab da trotzdem so eine gewisse Zeit, wo zumindest kurze Zeit mal eigentlich nicht so viel war. Also mir ging es dann eigentlich auch schon, naja, zumindest besser. Ich muss sagen, die Schwangerschaftsübelkeit, die ist bei mir doch ziemlich lange geblieben. Normalerweise sagt man ja so, Richtung 13. Schwangerschaftswoche sollte das eigentlich weggehen, aber das war bei mir überhaupt nicht der Fall. Und so 18., 19. Schwangerschaftswoche nahm das nochmal so richtig Fahrt auf. Also mir ging es dann zwar so tagsüber ein bisschen besser, dafür hatte ich wirklich diese klassische Morgenübelkeit und ich musste morgens, das hatte ich die ganze Zeit nicht, aber ich musste morgens dann wirklich spucken. Also es war so, ich bin aufgestanden und im Endeffekt in dem Moment, wo ich aus dem Bett aufgestanden bin, musste ich als erstes erstmal irgendwie zur Kloschüssel. Aber gut, witzigerweise war das gar nicht so schlimm, weil war so ein ganz kurzer, so ein ganz kurzer Schub und hinterher, wie man das so kennt, wenn man, wenn einem die ganze Zeit schlecht war und man dann spucken muss, dass es dann hinterher besser ist. Und das war hier eben auch so. Insofern war das jetzt nicht so tragisch. Es war halt einfach nur so die einzige Zeit, wo ich dann wirklich auch spucken musste, obwohl diese Übelkeitsthematik da dann auf jeden Fall besser wurde, also auch ein bisschen weggegangen ist. Und ich habe dann an dem Punkt, also nachdem es mir ein bisschen besser ging und nachdem auch klar war, dass alles soweit gut aussieht, habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Und auch das, muss ich sagen, war echt, war irgendwie eine schöne Erfahrung, endlich, dass man endlich mal selbst diejenige ist, die schwanger ist und nicht immer alle anderen. Ich weiß, vielleicht kannst du das nachvollziehen, wie ich das meine. Man gönnt das natürlich jedem, das ist gar keine Frage. Und trotzdem, ich habe da damals in der Schule gearbeitet, da gab es 150 Kollegen und Kolleginnen. Und wie das so bei Lehrern ist, irgendwie sind da immer einige schwanger. Und es war wirklich, ich habe wirklich jahrelang dazu geguckt, wie Kolleginnen irgendwie neu dazugekommen sind, aus dem Referendariat, also auch noch ganz jung. Und die waren dann sozusagen 3 Monate unschwanger und dann sah man irgendwie auch schon den Bauch. Also es war echt so dieses Gefühl, bei allen anderen klappt das so hopp hopp und nur bei mir klappt das gar nicht. Das war schon ziemlich massiv in dem Job und insofern war es echt schön, da mal selbst diejenige zu sein, die da mit einem immer dicker werdenden Bauch durch die Gegend zu laufen. Das war super. Das war zumindest eine gewisse Zeit war das gut. Trotzdem muss man natürlich sagen, das ist ein ziemlich stressiger Job und meine Frauenärztin, die war da auch, sagen wir mal, zurückhaltend, weil sie hat gesagt, ja, erstens das Alter, auch wenn ich da jetzt, man selbst denkt ja so, ah Mensch, ne, ich bin 37, ist doch jetzt nicht der, ist ja nicht so wild, aber natürlich ist es trotzdem, für die Natur ist das natürlich trotzdem spät, obwohl jetzt aus der heutigen Sicht ist es natürlich gar nicht so spät. Also zumindest für das, was wir heute gewohnt sind, ist es nicht so spät. Vor 20, 30, 40, 50 Jahren war das natürlich eine andere Geschichte. Und insofern hat meine Frauenärztin gesagt, na, sie geht eher davon aus, dass, dass das Kind früher kommt, also mein Sohn in dem Fall, da wussten wir ja schon, was es ist. Und sie war auf jeden Fall so, ja, mal gucken, solange das okay ist und solange es irgendwie nicht zu stressig ist oder so, kann ich arbeiten gehen, aber ich soll da wirklich ganz, ganz kritisch auch in mich hineinhorchen und da nichts machen, was, ja, wo ich das Gefühl habe, dass das ist zu viel. Und im Endeffekt fand ich diese Einstellung super gut. Also ich kenne auch jetzt von Freundinnen Situationen, wo die Einstellung komplett anders war, wo die Frauenärztin sozusagen eher gesagt haben, ach nun, ne, Schwangerschaft ist keine Krankheit, so nach dem Motto. Und da fand ich es schon angenehmer, eine Frauenärztin zu haben, die sehr, ja, die da sehr, sehr vorsichtig ist und gesagt hat, okay, nur schauen, alles, was sich gut anfühlt, ist in Ordnung, aber wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, dann bitte auch anders machen. Und das hatte auch einen gewissen Einfluss auf die, auf das Thema Kliniksuche, also Entbindungsklinik. Wir wohnen ja hier in der Nähe von Hamburg, also nicht direkt in Hamburg, aber wir müssen so, wenn man eine Klinik in Hamburg nimmt, war für uns so klar, okay, wir müssen so, ja, 40 Minuten oder so einplanen, dass wir zur Klinik kommen. Und ich hatte ja damals schon die Hebammenpraxis, die mich für die Geburt betreut hat, also als Beleghebamme. Eine Beleghebamme, das ist eine Hebamme, die mit ins Krankenhaus kommt. Das sind immer Praxen, die mit dem Krankenhaus selbst zusammenarbeiten und die dann, man hat sozusagen die Hebamme nur für sich gebucht. Das heißt, die ist dann sozusagen zusätzlich da und ich würde das wirklich, man muss da, ich habe glaube ich 500 Euro zusätzlich dafür gezahlt, aber in meiner Situation, einfach auch, weil ich durch diese ganze Behandlung, durch dieses ganze Medizinische, was schon mit dem Schwangerwerden zusammenhing, einfach kein so super gutes Gefühl für meinen Körper hatte, war für mich das war für mich so ein Riesenvorteil zu wissen, ich lerne die Frau, die dann irgendwie unter der Geburt mich irgendwie betreut, ich lerne die vorher kennen, ich kann mit der ganz genau besprechen irgendwie, wie ich das alles möchte und was ich erwarte und was ich nicht erwarte und so weiter und so fort. Das war für mich wirklich ein Riesenvorteil und in der Zeit ist es so gewesen, also diese Hebammenpraxis, das waren damals 4 Hebammen, die das zusammen gemacht haben und man wusste eben nicht genau, wer jetzt direkt an dem Tag Dienst hat, weil die haben sich, die haben den Dienst halt dann so aufgeteilt, dass jede Hebamme hatte an einem Tag Hauptdienst und dann gab es noch eine, die sozusagen, falls eine zweite Frau an dem Tag entbinden würde, die dann einspringt. Und insofern hat man alle Hebammen kennengelernt und hatte mit jeder der Hebammen mindestens einen Termin. Ich glaube, ich hatte mit jeder ungefähr 2 Termine. Und dann war es halt sozusagen Zufall. Aber für mich war es auch so, die waren alle so super nett und ich habe irgendwie, jeder hatte so ihr Spezielles, aber alle waren irgendwie toll. Insofern konnte ich gar nicht unbedingt sagen so, ah, ich hätte unbedingt die gerne oder die, sondern die waren wirklich alle super und wir haben uns, ich glaube, ich habe jede Woche es war fast jede Woche, man hat dann ja so Zuckertest und dass die Hebamme schaut, wie liegt das Kind und wir haben dann eben auch über bestimmte Sachen gesprochen, also es waren auch so Aufklärungsgespräche und ich hatte dann sozusagen jede Woche ein vorbereitendes Gespräch mit einer der Hebammen und da haben wir eben auch drüber gesprochen, ja, wie stellt man sich das unter der Geburt vor, möchte man jetzt eine ganz natürliche Geburt? Oder was sind so die Ängste, die man hat? Und das hat mir echt super gut getan, weil ich auch ich hatte eine ziemlich klare Einstellung, wie ich mir das so vorgestellt habe, wie das Ganze ablaufen könnte. Und mir war auf jeden Fall klar, ich bin jetzt nicht der Typ, der sagt, ich mache das ganz natürlich, egal was kommt. Hat vielleicht eben auch damit zu tun, dass das andere ja auch nicht natürlich gelaufen ist. Irgendwie war das für mich so, wenn es Möglichkeiten gibt, dass man jetzt nicht unbedingt da 20 Stunden Höllenschmerzen hat, dann und die Möglichkeiten halt geprüft und sicher sind, dann möchte ich da nicht unbedingt drauf verzichten. Und naja, das habe ich eben auch mit den Hebammen dann besprochen und das hat mir auf jeden Fall gut getan, weil ich hatte so, ja, man, ich weiß nicht, wenn du schon mal schwanger warst oder wenn du dann schwanger sein wirst, hoffentlich bald, dann wirst du das auch kennenlernen, wenn man Richtung Geburt geht, also auch wenn man es jetzt, also wenn es sichtbar ist, dass man schwanger ist, dann fangen alle möglichen Leute an, einem Horrorgeschichten zu erzählen. Und bei mir ist es eben so gewesen, dass meine beste Freundin ist zu diesem Zeitpunkt auch schwanger gewesen. Die ist 3 Monate vor mir schwanger geworden. Und im Endeffekt so an dem Punkt, wo es dann bei mir Richtung, ja, wo es sozusagen ernster wurde, hatte sie dann ja ihre Geburt. Und bei ihr war das, ich will mal sagen, schwierig, weil irgendwie vorher alle möglichen Ärzte gesagt haben, oh, das Kind ist total riesig und sie hatte auch wirklich einen großen Bauch. Und irgendwie haben alle Ärzte gedacht, das Kind wäre total riesig. Nun muss man sich aber überlegen, dass bei den Ultraschalluntersuchungen, wo dann geguckt wird, wie groß ist denn das Kind und wo dann ausgerechnet wird, wie schwer das Kind wahrscheinlich ist, ist die Ungenauigkeit, liegt ungefähr bei 10%. Und wenn man sich das vorstellt, wenn man jetzt sagt, das Kind könnte 3500 Gramm wiegen, dann sind ja 10% nach oben oder 10% nach unten jeweils 350 Gramm. Das heißt, es könnte auch 350 Gramm weniger oder 350 Gramm mehr wiegen. Also insgesamt ist die Ungenauigkeit so bei 700 Gramm. Und das ist halt für so ein Neugeborenes super viel. Und bei ihr ist es dann so gewesen, dass die Geburt dann eingeleitet wurde und sie irgendwie 3 Tage in der Klinik war und 3 Tage haben die versucht, die Geburt einzuleiten und 3 Tage hatte sie Wehen und als dann wirklich das Richtung wirkliche, also sozusagen die wirkliche Geburtsphase dann kam, war sie schon total fertig, weil ja, weil man sozusagen versucht hat, das zu erzwingen, obwohl der Körper irgendwie noch nicht so weit war. Und ich wusste ganz genau, das will ich auf gar keinen Fall. Ich meine, bei mir stellte sich das Problem jetzt eines besonders großen Kindes sowieso nicht, weil mein Sohn war eher so, dass meine Frauenärztin gesagt hätte, boah, der ist eher ein bisschen kleiner und hoffentlich nimmt er noch gut zu bis zur Geburt. Also insofern, das Problem hatten wir nicht. Aber ich wusste auf jeden Fall, ich will keine Einleitung oder irgendwie sowas, weil im Endeffekt war es dann nämlich so bei meiner Freundin, dass dieser ganze Aufriss, diese ganze Aufregung und auch die Einleitung komplett unnötig gewesen sind, weil ihre Kleine ist dann mit ganz normal irgendwie 3500 Gramm oder so, also wirklich totales Normalgewicht ist die auf die Welt gekommen und ja, insofern kann ich echt nur sagen, man sollte sich da nicht verrückt machen lassen und nicht unbedingt eine Geburt einleiten, wenn es nicht ganz, ganz wichtige Gründe dafür gibt, dass das gemacht werden muss. Das gibt es natürlich auch, aber nicht unbedingt, wenn es einfach nur heißt, das Kind könnte groß sein, weil vielleicht ist es dann doch ganz normal. Insofern war ich dann so ein bisschen damit beschäftigt, eben ich hatte diese Hebammentreffen, ich habe gearbeitet, ich habe dann zusätzlich die Geburtsklinik gesucht und meine Frauenärztin meinte, ja, da sie davon ausgeht, dass mein Sohn früher auf die Welt kommt und man natürlich nicht weiß, wie viel früher, dass ich auf jeden Fall eine Klinik nehmen soll, die eine Säuglingsstation, also eine eine Säuglingsstation hat, die so ausgestattet ist, dass sie eben auch mit Frühchen umgehen könnte und darauf auch eine gewisse Spezialisierung hat. Und die Klinik habe ich dann auch gefunden. Das war das Marienkrankenhaus in Hamburg und war da zu so einem Tag der offenen Tür oder die haben jede Woche, glaube ich, findet das da statt an einem bestimmten Tag, dass man da eben so eine kleine Einführung bekommt. Dann kann man sich irgendwie den Kreissaalbereich angucken, obwohl ich das ein bisschen skurril fand, weil natürlich zur gleichen Zeit da schon auch Frauen waren, die gerade entbunden haben. Zum Glück, muss ich sagen, wo wir da gewesen sind, war alles ruhig. Denn man kennt ja diese entweder die Horrorgeschichten, die einem erzählt werden, oder so diese Szenen aus irgendwelchen Filmen, die man ja als Schwangere wirklich nicht unbedingt sich antun sollte, aber naja, ist halt normal. Genau, für mich war es dann also so, dass ich echt eine Zeit hatte, wo alles mal ganz entspannt und ganz normal war und ich mich einfach so normal schwanger fühlen konnte. Das war zwar jetzt nicht mega lange, aber es gab die Zeit zumindest eine gewisse Zeit lang. Dann habe ich geschaut, dass ich einen Geburtsvorbereitungskurs mache, und obwohl ich vorher schon so dachte, ah Mann, Geburtsvorbereitungskurs hier, hecheln und atmen und die ganzen anderen Sachen, die einem da irgendwie dann erzählt werden, brauche ich das wirklich? Und ich habe das aber mit einer Freundin zusammen gemacht, die dann auch kurze Zeit nach mir, ich glaube, das waren ja 3 Monate später, ist sie dann schwanger geworden. Also wir waren hier eine ganze schwangeren Crew hier bei mir in der Straße. Und naja, auf jeden Fall sind wir dann zusammen zu diesem Geburtsvorbereitungskurs gegangen. Und ich kann das echt nur empfehlen. Also auch wenn ich vorher so dachte, brauche ich das? Eine Sache, die man da ganz, ganz schnell vergisst, ist, dass man bei so einem Geburtsvorbereitungskurs unter Umständen oder wahrscheinlich eben Frauen kennenlernt, die in der gleichen Situation sind und die hoffentlich dann auch in der Nähe wohnen. Und ich wohne ja jetzt hier nicht in einer Riesenstadt oder so wie in Hamburg. Da verläuft sich das dann vielleicht auch so ein bisschen. Aber bei mir war das so, wir hatten eben diesen Geburtsvorbereitungskurs. Das waren, glaube ich, 11 Frauen, 11, 12. Und die meisten wohnten halt hier drumrum. Und das war wirklich toll. Also erstens mal war schon mal der Austausch super nett irgendwie, weil ja alle irgendwie die gleichen Sorgen hatten. Und das hat auf jeden Fall schon mal Spaß gemacht. Und die andere Sache, die man aber schnell vergisst, ist, dass man eben nach der Geburt eine Situation hat, wo es wirklich gut ist, wenn man auch Leute hat, die gerade das Kind bekommen haben, mit denen man sich dann irgendwie austauschen kann, wo man vielleicht irgendwie sich entweder trifft oder eine WhatsApp-Gruppe macht oder ähnliches. Und das war etwas, da habe ich einfach Glück gehabt, dass ich das gemacht hatte und wir auch wirklich eine ganz lustige Gruppe waren. Und wir haben uns wirklich das gesamte erste Lebensjahr von meinem Sohn haben wir uns regelmäßig getroffen. Teilweise jede Woche haben wir irgendwo, wir hatten uns eine Zeit lang auch so einen Raum gemietet, wo wir uns dann so zusammen treffen, zum Säuglingstreffen da zusammengefunden haben. Und das war echt klasse. Das würde ich definitiv empfehlen. Und ich habe den Geburtsvorbereitungskurs da gemacht, wo ich auch die Nachsorgehebamme gehabt habe. Das ist so, dass es im Grunde momentan Hebammen gibt, die eben auch noch Geburten machen. Das sind aber die wenigsten, einfach weil die Geschichte mit der Versicherung, mit der Haftpflichtversicherung so schwierig ist. Die ist sehr, sehr teuer geworden. Und deswegen haben halt einige Hebammen das komplett aufgegeben, überhaupt Geburten durchzuführen. Und die meisten Hebammen machen halt nur noch die Nachsorge. Das bedeutet, wenn das Kind auf die Welt gekommen ist, dann besucht dich die Hebamme jeden Tag und wiegt dein Baby und guckt, ob alles gut ist und hilft dir bei Fragen, wenn irgendwie Probleme mit dem Stillen sind oder wenn du irgendwelche anderen Fragen hast im Umgang. Und das ist auch eine Sache, die ich definitiv empfehlen würde. Auch da habe ich gedacht, so, muss das unbedingt sein? Aber doch, es ist auf jeden Fall gut. Und ich habe mich dann, als mein Sohn auf der Welt war, dann auch wirklich immer auf diese Termine gefreut, weil das irgendwie alles immer ganz nett war und so ganz lustig. Insofern auch da eine Empfehlung, man sollte sich auf jeden Fall so eine Nachsorgehebamme dann besorgen, wenn man in der Situation ist. Gut, Themen im Geburtsvorbereitungskurs sind natürlich so eine Sache, weil es immer um Sachen geht, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen möchte. Mein absoluter Albtraum unter den Schreckensgeschichten, die man sich da dann so anhören muss, ist der Dammriss. Ich weiß nicht. Kein schönes Thema. Ich weiß nicht, ob du dich da schon mal mit auseinandergesetzt hast. Für mich war das schon, bevor ich schwanger war, so eine Sache, wo ich dachte, oh, eine gruselige Vorstellung, dass einem irgendwie, dass einem der Damm unten reißt, weil irgendwie da so ein Kind versucht durchzukommen. Und für mich war wirklich auch so die, man bekommt dann ja immer so Sprüche, wo man denkt, okay, das hilft jetzt gar nicht. Und zwar der Spruch, der mir am allerwenigsten geholfen hatte, war, ach, das merkst du gar nicht. Wo ich einfach nur dachte, wundervoll, das heißt, ich habe so schreckliche Schmerzen, dass ich es nicht merke, wenn der Arzt irgendwie mir den Scheideneingang irgendwie aufschneidet. Also vollkommen abgefahren und trotzdem ist das so der Klassiker, den man da zu hören bekommt. Besonders, ja, ich glaube, das ist eben auch so, dass man teilweise zumindest die Geburt dann hinterher so als so weich gezeichnet nur noch wahrnimmt. Und das ist vielleicht auch eine Sache, die dann irgendwie dazu gehört, die dann so, die der Körper dann so ein bisschen in den Hintergrund drückt, weil ich kenne durchaus auch Frauen, die gesagt haben, Katastrophe, ich habe das total gemerkt und nichts damit, das merkst du nicht. Also insofern, Dammriss war auf jeden Fall einer der ganz heißen Themen bei uns im Geburtsvorbereitungskurs und so die klassische Sache, die da ja von Hebammen denn empfohlen wird, ist so eine Dammmassage, das heißt, man hat dann so ein bestimmtes Massagegel, nicht Gel, sondern Öl und versucht dann sozusagen den Dammbereich damit zu dehnen und ich muss zugeben, ich habe es nicht probiert, aber irgendwie kam mir das sowieso schon etwas ineffektiv vor und ich habe ein bisschen was drüber gelesen und habe dann auch oft halt gelesen, naja, habe ich gemacht, aber hat dann im Endeffekt trotzdem nichts gebracht und ja, wie das so für mich bei fast allen Sachen war, ich habe natürlich dann versucht zu recherchieren, ob man, was kann man denn am besten machen und welche Möglichkeiten hat man denn, um so einen Dammriss irgendwie zumindest unwahrscheinlicher zu machen. Ich bin halt davon ausgegangen, okay, wahrscheinlich kannst du nicht viel dagegen tun, weil irgendwie scheint das ja, ich glaube, die Zahlen, die wir da bekommen haben im Geburtsvorbereitungskurs, waren so 80-90% der Frauen, die ein Kind bekommen, haben auch irgendwie einen Dammriss nach, also unterschiedlicher Stärke, aber auf jeden Fall haben wohl die meisten dann hinterher einen Dammriss. Insofern hat man schon so ein bisschen gedacht, naja, kann man wohl nicht viel machen. Und ich bin dann, weil ich eben viel gelesen habe und da geguckt habe, was gibt es denn so, auf den Epino gekommen. Das ist damals, also es sind ja jetzt 3 Jahre ungefähr her, damals war das noch eine Sache, wo man nicht so viel drüber lesen konnte. Ich habe jetzt gerade noch mal reingeguckt und heute steht da schon deutlich mehr und es gibt auch Videos, wie man das anwenden kann und also schon, ich glaube, es ist schon ein bisschen mehr jetzt irgendwie in das Bewusstsein der Frauen gekommen, dass es das gibt und dass man das ausprobieren kann. Und die Sache an sich gibt es schon seit 15 Jahren, also der Epino ist vor 15 Jahren entwickelt worden. Und ich glaube, das war ein Arzt, der das entwickelt hat, der hat was Ähnliches bei afrikanischen Frauen gesehen, die sowas in der Art gemacht haben. Und zwar ist der Epino eine Art Ballon, wie ein ganz, 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 ganz dicker Luftballon, der im Endeffekt so zwei, naja, an jeder Seite so eine runde Ausstülpung hat und in der Mitte ist er ein bisschen schmaler. Und man muss sich das so vorstellen, dass man diesen Ballon einführt in die Scheide und den dann so weit aufpustet, also den kann man aufpumpen mit so einer, wie im Grunde wie so ein Blutdruckmessgerät, wo so ein Teil zum Aufpumpen dran ist. Damit kann man diesen Luftballon auch aufpumpen oder diesen Epino-Ballon. Und man pumpt den dann so weit auf, wie es angenehm ist. Und man hat dann die Möglichkeit, den ganzen Bereich, wo eben das Kind dann auch durch muss, ganz sanft vorzudehnen. Und das war so eine Sache, das konnte ich irgendwie verstehen. So, ich hab mir das durchgelesen. Es gibt so einige Erfahrungsberichte, die man in verschiedenen Foren lesen kann. Und ich habe mir das dann durchgelesen und dachte so, ja, das ist eine Sache, die verstehe ich, die macht für mich Sinn. Also, oder ich kann mir vorstellen, dass das einen guten Effekt hat und habe mir das dann gekauft und man soll das normalerweise, also die Firma, die das herstellt, Die sichern sich natürlich komplett ab und die sagen, man soll es nicht vor der 37. Schwangerschaftswoche benutzen. Nun hatte ich aber das Problem, dass meine Ärztin ja gesagt hat, naja, der Kleine kommt wahrscheinlich sowieso etwas früher. Und ich dann dachte, ja, 37. Schwangerschaftswoche, das könnte dann ja eng werden. Insofern habe ich gelesen, was dann eben so, was andere so gemacht haben. Und es gibt einen, ich glaube, der ist von 2012, ich kann das auch nochmal in den Shownotes verlinken, einen Beitrag von einer Frau, die das auch ausprobiert hat und die dann einen sehr, sehr langen Erfahrungsbericht zugeschrieben hat. Und die hatte halt gesagt, ja, sie hatte eine ähnliche Situation wie ich und sie hat dann um die 34. Schwangerschaftswoche ganz langsam damit angefangen und hat das auch mit ihrer Hebamme besprochen gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn alles entspannt ist und alles gut ist, dann fange ich auch um die 34. Schwangerschaftswoche damit an und gehe das mal ganz ruhig an und schau mal, wie das so vom Gefühl her ist. Und so habe ich es dann auch gemacht. Also man muss natürlich sehr auf Hygiene achten, damit man nicht irgendwelche Infektionen jetzt irgendwie im Scheidenbereich noch bekommt. Das ist natürlich kurz vor der Geburt gar nicht willkommen. Insofern habe ich immer ein Kondom genommen, habe das dann auch, habe das Gerät desinfiziert hinterher. Und ein Gleitmittel ist auch noch ganz, ganz sinnvoll. Und ich muss sagen, für mich war das, ist natürlich an sich ein bisschen skurril und trotzdem war das auf jeden Fall etwas, was ich jeder Freundin empfehlen würde, weil man schon, also man hat unterschiedliche Vorteile. Erstens, man bekommt schon mal ein Gefühl für dieses Dehnungsgefühl, weil das ist ja etwas, was man so gar nicht kennt. Und man kann schon mal so ein bisschen für sich erfahren, wie sich das anfühlen könnte. Und kann dann auch schauen, wie man sich in dieser Situation aktiv entspannen kann. Und je öfter man das dann übt, je eher gelingt einem das auch. Und das ist für mich eine Sache, die ich schon mal grundsätzlich super vorteilhaft fand, dass man eben, man bekommt eine Erfahrung, die man sonst auch mit so einer normalen Dammmassage oder so nicht kriegen kann. Und das Zweite ist natürlich, dass sich das Gewebe dehnt dadurch, das merkst du auch. Du merkst einfach, du übst so ungefähr 30 Minuten und man führt den halt ein, pumpt den auf, soweit das angenehm ist und hat dann ja einen etwas breiteren Teil sozusagen innen drinne und lässt den dann so rausgleiten und hat dann so, es ist wie so eine Art Mini-Geburt. Und auch das fand ich eben, war eine gute Vorbereitung, dass man schon mal man konnte dann auch so ein bisschen reinfühlen, welche Muskeln benutzt man denn, um den dann so ein bisschen rauszuschieben. Also es hatte echt unterschiedliche Aspekte, die für die Geburt wirklich vorteilhaft waren. Und was ich dann später eben bei der Geburt auch gemerkt habe, dass mir das da geholfen hat, diese Muskeln überhaupt schon mal gespürt zu haben. Also es ist wirklich nicht nur der Dehnungsaspekt, der ist natürlich auch gut, aber es ist auch dieser Aspekt, dass man sich da schon mal reinfühlen kann, wie sich bestimmte Dinge anfühlen und besonders auch, welche Muskeln man braucht, um das Kind dann sozusagen rauszuschieben. Und da war der Epino wirklich vorteilhaft. Eine Sache, die man damit auch noch machen kann, und zwar hinterher, kann man damit ein Beckenbodentraining machen, was man ja auch braucht. Insofern ist das wirklich eine gute Anschaffung und für mich war es eh so, ich weiß jetzt nicht genau, was da heute kostet, ich glaube irgendwas um die 100 Euro und ich fand das dafür, dass man ein bisschen entspannteres Gefühl bekommen hat und das Gefühl hat, okay, ich habe zumindest was dafür getan, damit ich hoffentlich keinen Dammriss bekomme. Dafür fand ich es echt gut investiertes Geld. Ja, ich habe es, bei mir war es dann so, dass ich habe nicht so ewig gearbeitet. Ich glaube, das war so 26., 27. Schwangerschaftswoche. Fing das an, dass ich öfter so einen harten Bauch gekriegt habe und ich habe darüber dann mit meiner Frauenärztin gesprochen und die hat gesagt, nee, gar nicht gut, weil wenn man nachher dann Wehen bekommt, ist es auch so, dass halt der ganze Bauch richtig hart wird. Und sie hat gesagt, das ist so, geht so in Richtung Vorwehen oder halt Kontraktionen, die auf jeden Fall zu der Zeit nicht sein sollen, und hat mir dann auch eben relativ früh nahegelegt, dass ich das Arbeiten sein lassen soll, weil es eben doch, wir hatten ein sehr, sehr großes Schulgelände, ich musste immer viel Treppen hoch und runter, also man musste sozusagen immer die Gebäude wechseln und musste dann immer wieder in den zweiten, dritten Stock laufen, und sie hat gesagt, das ist vielleicht dann doch nicht das Richtige für die Situation, und hat mich dann um die, ich weiß es wirklich nicht mehr genau, 26., 27. Schwangerschaftswoche hat sie mich dann komplett krank geschrieben, und ja, dann habe ich, ja, zu der Zeit, muss ich sagen, war das jetzt auch nicht unbedingt störend, weil man bekommt dann ja schon diesen Nestbautrieb und fängt an irgendwie, ja, alles, was man so, also es ist so wirklich die schöne Zeit, zumindest für das, was man tut, ne, dass man irgendwie guckt, wie, dass man das Kinderzimmer einrichtet und irgendwie, ich habe dann bei einer Freundin ganz viele Sachen gekauft von ihren Kindern, die sie noch hatte, und das ist so den ersten Wäschekorb zu waschen mit den ganzen kleinen Bodies drinne und so, das war schon total schön, wenn ich jetzt zurückgucke. Es ist ja nicht so lange her, aber es fühlt sich schon wieder so weit weg an. Und insofern hatte ich dann eine Zeit, wo ich wirklich nur schwanger war, und es war dann relativ schnell so, dass ich das Gefühl hatte, ich nehme so Walmaße an, also jetzt der Walfisch, und man ist auch echt nicht mehr besonders flink auf den Beinen. Ich hatte so eine lustige Postkarte an meinem Kühlschrank hängen, wo die Frau rufen musste, damit der Mann die Schnürsenkel zumacht, und etwa so war das dann auch, weil man kriegt dann so Wassereinlagerung, das heißt, ich konnte nur noch spezielle Schuhe tragen, also irgendwelche, möglichst Flipflops, super. Es war ja Frühling, da hatte ich echt Glück. Im Winter ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil man wirklich, also irgendwie alles total dick wird. Und dann habe ich so Taubheitsgefühle in den Fingern bekommen, weil eben das Wasser auf den Karpaltunnel gedrückt hat und dann diesen Nerv, so eine Art Karpaltunnelsyndrom, also falls du in der gleichen Situation bist und du bekommst taube Finger, also kleiner Finger, Ringfinger, wunder dich nicht, das kommt vom Wasser. Das sind alles so Sachen, wo man auf einmal denkt, so huch, was ist denn da jetzt los? Ja, ist halt, also schwanger sein ist sicherlich keine Krankheit, aber man hat doch eine ganze Menge Einschränkungen, wo das Ganze nicht mehr so klappt wie vorher, und auch irgendwie mal flink die Treppe runterspringen ging auch nicht mehr. Da habe ich auch irgendwann so ab der 25. Schwangerschaftswoche gedacht, so, ach Mensch, wenn man dann irgendwann wieder sich so ein bisschen besser bewegen kann und nicht das Gefühl hat die ganze Zeit, weil das Kind ja dann so auf dem, ja, sozusagen auf dem Beckenboden drückt, da hat man schon so einige Auswirkungen, auch ständig auf Toilette gehen müssen und solche Sachen. Aber natürlich alles Kleinigkeiten, wenn man den Weg hinter sich hat und endlich da angekommen ist, dann freut man sich eigentlich über jeden Aspekt, der zeigt, hey, du bist gerade schwanger, alles super. Ja, und bei mir ist es dann so gewesen, dass meine Frauenärztin auch in einem gewissen Rahmen recht behalten hat. Also mein Sohn hat sich gut entwickelt, das war alles in Ordnung, der hat auch ganz gut zugenommen, und ja, jeder Ultraschall war natürlich wieder so eine Freude, dass man dieses kleine Wesen da kurz mal sehen konnte, was der da gerade so anstellt. Und bei mir war es aber so um die, ich würde sagen, es war so die 36. Schwangerschaftswoche, also es wäre dann schon noch eine Frühgeburt gewesen, obwohl natürlich im sicheren Bereich, es gibt ja heute schon, also teilweise werden ja schon Kinder geboren, die nur 500 Gramm wiegen, die das überleben, aber natürlich ist das nichts, was man gerne möchte, sondern das ist ja schon dann sehr, sehr schwierig. Da war mein Sohn dann Gott sei Dank schon raus, aber um die 36. Schwangerschaftswoche hat sich dann mein Gebärmutterhals ziemlich stark verkürzt, und das ist eben ein Zeichen dafür, dass der Körper sich auf die Geburt vorbereitet, und das war mir definitiv aber noch zu früh, also ich wollte, dass er noch ein bisschen drin bleibt. Und dann habe ich das Einzige gemacht, was man da eigentlich machen kann, und das ist liegen. Und man stellt sich das zuerst so nett vor, man liegt halt irgendwie rum und kann irgendwie alle möglichen Serien gucken, die man mal gerne gucken möchte, und trotzdem, ich habe dann ich habe im Grunde für mich gesagt, okay, ich möchte ganz gerne, dass er nicht als Frühgeburt kommt, sondern halt als normal geboren. Und das sind dann eben ab der 38. Schwangerschaftswoche, also 2 Wochen vor Termin ist in Ordnung, aber alles darüber ist eben nicht so ideal, weil die Lunge dann noch nicht wirklich ausgereift ist und ja, das Kind da auf jeden Fall gewisse Nachteile hat. Und dann habe ich gesagt, okay, also bis, das war dann damals der 20. April, am 20. April war der letzte Tag, wo er als Frühgeburt dann gegolten hätte. Und dann habe ich gesagt, okay, bis zum 20. April legst du dich jetzt nur noch hin, und habe dann wirklich geschaut, dass ich fast gar nicht gegangen bin, nur das, was eben notwendig war, also auf Toilette und vielleicht mal irgendwie, um mir was zu essen zu holen. Und ja, da musste ich dann durch. Das war nicht so lustig wie gedacht, aber gut, ist es halt so, die Zeit vergeht, und was tut man nicht alles, damit es zumindest einigermaßen so klappt, wie es dann klappen soll. Und ab dem 20.04. habe ich dann für mich gesagt, okay, jetzt ist alles in Ordnung und jetzt könnte er theoretisch auch kommen, und habe wieder, ja, einfach, gut, das ist ja dann schon hochschwanger, man ist natürlich sowieso nicht jetzt, so ganz normal ist das Leben dann sowieso nicht, aber trotzdem, ich habe mich dann wieder normal bewegt und habe wieder normal so meine Sachen gemacht. Und ja, dass ich mich dafür entschieden habe, diese 2 Wochen nur zu liegen, das war aber auf jeden Fall eine gute Idee, denn das hat nur zwei Tage, oder war das an? Genau, es hat nur 2 Tage gedauert, bis es dann wirklich mit der Geburt losging, und zwar war das dann am 23.04. Insofern habe ich hinterher gedacht, gut, dass meine Intuition mir da gesagt hat, hey, leg dich nochmal 2 Wochen hin. Wie das genau gewesen ist mit der Geburt und was da so abgelaufen ist und ja, wie da so das Ganze drumherum war, das erzähle ich in der nächsten Episode. Und das wird dann auch die, ja, vielleicht mache ich noch eine Episode zum Thema, was so anders ist, wenn man ein Kind bekommt und so einen langen Weg davor hat, aber dann wird es auf jeden Fall auch sozusagen das Ende meines Weges sein. Und dann werde ich schauen, dass ich andere interessante Themen finde, die interessant sind für diese ganze Kinderwunschzeit, weil das ist eben ja auch mein Hauptthema und mein Herzensthema, der Grund, warum ich das überhaupt hier mache, warum ich den Podcast und meine Seite mache, einfach weil ich möchte, dass es dir anders geht als mir. Ich hatte halt viel zu wenig Ahnung, als ich mit der ganzen Kinderwunschbehandlung angefangen habe, und ich hätte deutlich, deutlich früher Erfolg haben können, wenn ich bestimmte Sachen gewusst hätte. Und ja, ich hoffe, dass mein Podcast und meine Seite und alles andere, was ich so mache, ich mache ja jetzt gerade ein Seminar, was eben auch auf ganz unterschiedliche Art und Weise eben auf diese ganze Behandlung vorbereiten soll. Das findet am 30.09. in Hamburg statt, und ich überlege auch schon, dass ich auch in anderen Städten gerne Seminare anbieten würde. Und falls du jetzt sagst, Mensch, ich komme nicht aus Hamburg, aber so ein Seminar wird mich auf jeden Fall interessieren, dann schreib mir gerne eine E-Mail, und ich werde das sammeln und werde dann schauen, von wo ich irgendwie besonders viele Interessenten habe, sodass sich das dann eben auch lohnt, dass ich dann dahin fahre und da mal ein Seminar gebe. Ja, so ist es. Ich freue mich, dass du dir das heute angehört hast. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche, einen schönen Tag. Wir haben ja Hochsommer hier in Norddeutschland zumindest. Ich glaube, das ist aber auch in ganz Deutschland so. Und ja, ich hoffe, du kannst vielleicht heute irgendwann im Laufe des Tages die Füße in einen schönen kalten Eimer Wasser stecken oder was man sonst noch so macht, um sich so ein bisschen zu erfrischen. Und ich hoffe auch, dass es dir gerade gut geht, dass du auf einem guten Weg bist zu deinem Wunschkind, und ja, dass du hoffentlich ganz, ganz schnell damit Erfolg hast. Genau, also wie immer alles Liebe von mir, deine Katharina.